Es war ein rasantes und interessantes halbes Jahr. Passenderweise fassen wir die bisherigen Highlights zusammen von Mehrwert, Immobilien Mallorca und Ibiza, bevor es dann ab heute in die Sommerpause geht. Yvonne Plattes, die Geschäftsführerin der Plattes Group, stand jeden Sonntag mit Rat und Tat zur Seite beim Lebenszyklus ihrer Inselimmobilie. Unter anderem durften wir erfahren, warum eine spezielle Nummer beim Kauf so wichtig ist.
Numero de identitate de extranjero. NI. Mit dieser NI-Nummer registrierst du dich überall. Wenn du deine Steuern hier zahlen möchtest, musst, sage ich es vielleicht mal eher, wenn du ein Bankkonto eröffnen möchtest, wenn du ein Moped kaufen möchtest, einen Mietvertrag, möchtest du einen Arbeitsvertrag hier haben, alles ist diese NI-Nummer die Grundlage dafür. Ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen wie in Deutschland die deutsche Identifikationsnummer. Nur in Deutschland hast du eine Identifikationsnummer und eine separate Steuernummer. Und hier in Spanien ist die NI-Nummer, wenn es denn dazu käme, auch gleichzeitig eine Steuernummer. Da ändert sich nichts. Es ist also eine identische Nummer, was, finde ich, Spanien ganz cool geregelt hat. Aber diese NI-Nummer ist die Basis für solche Geschichten einfach.
Kleiner Tipp am Rande, wer noch schnell eine solche NI-Nummer braucht, sollte sich ranhalten. Im August befinden sich die spanischen Behörden im Sommertiefschlaf und vorher werden die Termine knapp. Ein immer aktuelles Thema ist und bleibt natürlich auch die Illegalität und der Bestandsschutz.
Die ominöse Garage, die ist illegal und legalisiert kriege ich sie nicht, weil ich habe meine bebaute Fläche schon komplett ausgenutzt. Also das wird nie legalisierbar sein. Aber sie hat Bestandsschutz. Ja, wunderbar, kann ich erstmal beruhigt durchatmen, aber es wird trotzdem nicht automatisch legal dadurch. Es heißt nur, die Gemeinde hat es nicht rechtzeitig festgestellt und darf es jetzt nicht mehr abreißen.
Finanzierung gefällig? Auch hier hatte Yvonne Plattes guten Rat.
Ich habe immer die Möglichkeit, über eine spanische Bank zu gehen. Da habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich klapper die ganzen einzelnen Banken ab, die es hier alle gibt und gucke, was die mir so anbieten, weil jede Bank hat ihre eigenen Vorschriften, ihre eigenen Zinssätze und alle Möglichkeiten, die sie dir dann anbieten. Das ist also nicht, kennst du einen, kennst du alle, sondern du müsstest dann entweder durch eine Empfehlung zu der Bank ABC gehen oder du suchst dir einen Finanzverwalter, der das für dich macht und dann in deinem Interesse bei den Banken die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten abgleicht.
Und ach, was ist übrigens der ARAS-Vertrag im Vorfeld des Kaufs?
Grundsätzlich empfehlen wir, und nicht nur wir, sondern das sollten alle Anwälte empfehlen, die Anzahlung nie auf das Konto des Verkäufers zu übertragen. Warum? Das ist nur eine Anzahlung, ein Sicherstellungsbetrag. Wenn die Immobilie nicht gekauft wird aus verschiedensten Gründen, muss der Verkäufer mir das ja zurückgeben. Macht er das? Macht er das nicht? Hat er das Geld schon ausgegeben? Fass einem nackten Mann in die Tasche, da ist da nichts mehr, dann muss ich es klagen. Also ich muss auf die Rückführung der Gelder klagen und es ist ein langwieriger Prozess und das möchte ich eigentlich alles gar nicht. Und bietet wiederum dem Käufer einfach mehr Sicherheit zu sagen, ich überweise die Anzahlung auf ein Treuhandkonto des Notars, auf ein Treuhandkonto des Anwaltes, das ist alles möglich.
Unverzichtbar beim Immobilienkauf natürlich der Notartermin. Da gibt es große Unterschiede zu Deutschland.
Das ist viel, viel weniger als in Deutschland. Aber es gibt keine Standardpreisliste, wo ich sage, die Immobilie kostet 1 Million, dann kostet mich der Notar das. Es ist tatsächlich von Notar zu Notar etwas unterschiedlich. Da kann man vielleicht Pi mal Daumen sagen, keine Ahnung, eine Immobilie von 3 Millionen oder 4 Millionen kostet sich vielleicht 4.000, 5.000 Euro beim Notar. Also es sind wirklich große Unterschiede zu Deutschland. Dasselbe ungefähr muss man dann auch nochmal fürs Grundbuchamt einrechnen. In Deutschland ist es so, der Notar sitzt da, der liest wirklich jedes Wort vor. Und da ist mucksmäuschenstill alles und der liest das vor und da gibt es auch keine Änderung. Hier ist es oft so, dass es noch Änderungen gibt und der Notar wird dann diese Änderungen auch durchführen. Manchmal habe ich sogar schon erlebt, dass die Käufer und Verkäufer sich überhaupt nicht darum interessieren, was der Notar so von sich gibt, sondern die erzählen, wie nett doch der letzte Abend war, wo sie essen waren und. Aber dazu gibt es ja auch dann die Anwälte, die daneben sitzen und alles abstreichen und kontrollieren und so weiter.
Wir bedanken uns natürlich auch bei vielen Gästen im Studio. Marvin Bonitz war da von Minkner und Bonitz zum Beispiel. Oder Oliver Gierhardt, Bausachverständiger.
Was sind so vielleicht die Mindestanforderungen, das Basic-Programm, was man wirklich prüfen sollte, wenn man eine Immobilie kauft?
Also das Basic, wie du das gerade schon schön gesagt hast, ist erstmal Funktionsprüfung ist ganz wichtig. Man muss schauen, ob das Haus in sich funktioniert. Eine Funktionsprüfung ist nicht nur halt einfach Licht an- und ausschalten. Das kann, glaube ich, jeder. Da braucht man keinen Sachverständigen für. Es ist aber schon eine andere Sache, halt festzustellen, ob die Klimaanlage fachgerecht funktioniert, ob die Fußbodenheizung gut eingebaut ist. Also wenigsten meiner Kunden haben eine Wärmebildkamera zu Hause oder Feuchtigkeitsmessgeräte, wo wir dann halt prüfen, hat das Haus ein Feuchtigkeitsproblem. Ja, und ein erfahrener und gut ausgebildeter Sachverständiger kann oftmals auch feststellen, ob da mal ein Problem war, das dann halt mal mit ein bisschen Farbe übertüncht worden ist.
Oder auch der Architekt Kurt Mantei.
Das Wort an sich ist schon irreführend.
Ja, genau.
Da wird etwas suggeriert, was in der Realität nicht so ist. Bestandsschutz haben für mich denkmalgeschützte Gebäude und wenig mehr. Was gemeinhin als Bestandsschutz bezeichnet wird, sind Immobilien, die nicht der Bauordnung entsprechen, gegen die die Gemeinden oder andere Stellen aber nicht mehr vorgehen können, weil eine Verjährung eingetreten ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie damit legal sind. Das bedeutet nur, dass sie einem nicht mehr weggenommen werden können. Und das bedeutet im Klartext, sie sind geduldet.
Mehr aber auch nicht.
Ja. Genau. Es ist dann ganz wichtig festzustellen, liegt eine Verjährung vor oder eben nicht. Wir haben auch im ländlichen Bereich ja viele Gebiete, in denen Verstöße gegen die Bauordnung nicht mehr verjähren. Im gesamten geschützten Außenbereich schon seit 2014 nicht mehr.
Es war eine höchst informative erste Jahreshälfte. Jetzt geht's erstmal in die Kabine, sprich Sommerpause, bis September. Bis dahin gerne weiter Fragen stellen an podcast@plattesgroup.net. Vielen Dank für Ihre Treue und bis demnächst mit neuen Themen zu Mehrwert, Immobilien, Mallorca und Ibiza. Mehr hören Sie übrigens auf podcast.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.